Deutschlandfunk. Der Abend.
Mit Birgit Becker am Mikrofon. Herzlich willkommen zu den Themen des Tages aus Politik und Zeitgeschehen. Europas Staats- und Regierungschefs beraten über einen gemeinsamen Weg in der Corona-Krise. Gleich aus Brüssel mehr zum Stand der Debatte, wo enden Gemeinsamkeiten, wo beginnen da Kontroversen. Für viele Menschen mag das Thema Fußball in der Corona-Krise nicht gerade Priorität haben. Andererseits, vielleicht ist der Fußball gerade in der Krise besonders wertvoll. Auf jeden Fall fließt nun Geld auch ohne Spiele. Wie das kommt, auch dazu gleich mehr. Im Hintergrund schließlich um 18.40 Uhr geht es darum, ob die Corona-Hilfen der Umwelt eher schaden oder nutzen. Zunächst aber in den Deutschen Bundestag, wo sich die Kanzlerin zum ersten Mal in einer Regierungserklärung zur Corona-Krise äußerte. Unter anderem mit einem Appell zum Zusammenhalten in Zeiten des allgemeinen Abstands voneinander.
In Wochen, in denen die Verhaltensregeln uns weit auseinandergezwungen haben und Distanz statt Nähe nötig ist, haben wir zusammengehalten. Und durch Zusammenhalt gemeinsam geschafft, dass sich das Virus auf seinem Weg durch Deutschland und Europa immerhin verlangsamt hat. Das ist nur möglich, wenn Bürgerinnen und Bürger mit Herz und Vernunft etwas für ihre Mitmenschen tun, für ihr Land, nennen sie es für das große Ganze.
Angela Merkel heute Morgen im Bundestag zur Regierungserklärung als Ganzes, gleich mehr. Diesen Appell aufs große Ganze zu achten, nehmen wir den mit nach Brüssel. Dort beraten per Videokonferenz die Staats- und Regierungschefs über gemeinsame Wege in dieser Pandemiephase. Bettina Klein beobachtet das, die große Kontroverse zuvor war ja, gibt es gemeinsame Anleihen der Mitgliedstaaten oder gibt es so etwas nicht? Jetzt gibt es, Frau Klein, als neue Strategie den sogenannten Wiederaufbauplan. Wie weit ist man damit?
Ja, das ist das Hauptthema, über das man heute hier beraten will. Seit 15 Uhr sitzen die Staats- und Regierungschefs an ihren Schreibtischen zusammengeschaltet per Videokonferenz. Man schien sich ja in der öffentlichen Rhetorik in den vergangenen 24 Stunden zumindest ein wenig angenähert zu haben. Aber täuschen wir uns nicht, gravierende Streitfragen, offene Fragen bleiben. Daher wird man heute wohl auch keinen Beschluss fassen, sondern sehr erwartungsgemäß, wie es sich schon seit Tagen andeutet, der Kommission einfach einen Brief schreiben und die damit beauftragen, jetzt an die wirkliche langwierige Kernarbeit zu gehen und zunächst mal die Grundzüge eines solchen Aufbauplans zu entwerfen. Mit dabei waren oder sind auch Eurogruppenchef Centeno und Christine Lagarde. Und die muss sozusagen jetzt davor gewarnt haben, dass es einen Wirtschaftseinbruch geben könnte in Europa von bis zu 15%, also eine Zahl, die wir bisher noch nicht gehört haben. Dem Vernehmen nach bestehen Spanien und Frankreich im Augenblick weiter darauf, dass die Gelder aus diesem Fonds als Beihilfen ausgezahlt werden und eben nicht als Kredite. Das scheint jetzt einer der neuen Hauptstreitpunkte zu werden. Eben hieß es schon, es wird eine Pressekonferenz um 18 Uhr geben. Die Ankündigung ist schnell wieder zurückgezogen worden. Also man wird sehen, ob man hier versucht, doch ein frühes Ende zu finden und sich nicht auf die Streitfragen zu konzentrieren, die man heute eh nicht wird lösen können, oder ob es nochmal großen Gesprächsbedarf gibt und das hier nochmal eine halbe Nachtsitzung werden wird.
Also Spanien und Frankreich mit ihrer Haltung haben Sie erwähnt. Sind die Konfliktlinien ansonsten die alten geblieben? Also die Italiener vor allem gegen die Bundesregierung, gegen die Niederländer auch?
Ja, das ist nur ein Teil der Konfliktlinien. Die sind schon vielgestaltig. Der Streit drehte sich ja vor Ostern um die Zuspitzung zwischen Niederlande und Italien, als es um die Bedingungen für diese ESM-Kredite ging. Und dieser Streit ist ja damit vereinter Kraft beigelegt worden. Man hat sich geeinigt, zunächst mal auf diese drei Maßnahmen, von denen Kredite über den Euro-Rettungsschirm ESM eine war. Das ist immer schon ein Volumen von mehreren 100 Milliarden Euro, was man als Soforthilfe da auf den Weg bringen will. Jetzt geht es um diese vierte Säule, den Wiederaufbaufonds. Und da ist eben die Grundsatzfrage, wo kommt das Geld her, wie ich angedeutet habe, als Kredite oder als Zuschüsse und Beihilfen für die am stärksten betroffenen Länder? Das ist eine Streitfrage. Man bewegt sich jetzt möglicherweise zu auf eine Idee der EU-Kommission, wonach dieser Fonds am künftigen EU-Haushalt angebunden ist. Also einerseits über eine massive Erhöhung des neuen Finanzrahmens ab 2021, aber wahrscheinlich auch darüber, dass die Europäische Union abgesichert durch diesen Haushalt Anleihen an den Finanzmärkten aufnimmt und diese Gelder dann vergibt. Die Rede ist jetzt von bis zu 2 Billionen Euro. Diskutiert wird auch über den Artikel 122 der europäischen Verträge, über den solche Nothilfeprogramme auch möglich wären. Wie das rechtlich abgesichert werden wird, das ist jetzt eben eine der großen Streitfragen. Und wie gesagt, man wird das zunächst mal vermutlich vertagen.
Aus Brüssel war das Bettina Klein, vielen Dank. Die Uhr nun etwas zurückgedreht, zurück zum Vormittag, wo sich die Bundeskanzlerin zum ersten Mal vor dem Parlament zur Corona-Krise erklärte. Die erste Regierungserklärung zum Thema. Kurzer Ausschnitt war ja zu Beginn der Sendung zu hören. Nachdem zu Wochenbeginn die Corona-Restriktionen ja gelockert wurden, war es der Kanzlerin wichtig zu betonen, dass die Lockerungen kein Hinweis seien für Fortschritte bei der Bewältigung der Pandemie. Im Gegenteil, erklärte Merkel. Katharina Hamburger berichtet.
Wie schon in den vergangenen Tagen und Wochen, mahnte Bundeskanzlerin Angela Merkel auch in ihrer Regierungserklärung zur Vorsicht.
Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
So die Bundeskanzlerin, und sie versucht auch deutlich zu machen, dass sie durchaus nachvollziehen kann, was die getroffenen Maßnahmen für viele Menschen bedeuten.
Mir ist bewusst, wie schwer die Einschränkungen uns alle, individuell aber auch als Gesellschaft, belasten. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung.
In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Kritik an Merkel gegeben, unter anderem, weil sie in einer CDU-Sitzung von Öffnungsdiskussionsorgien gesprochen haben soll. Indirekt ist sie in ihrer Rede nun auf ihre Kritiker eingegangen, versucht zu zeigen, sie will die Diskussion über Lockerungen nicht unterbinden.
Eine solche Situation ist nur akzeptabel und erträglich, wenn die Gründe für die Einschränkungen transparent und nachvollziehbar sind, wenn Kritik und Widerspruch nicht nur erlaubt, sondern eingefordert und angehört werden, wechselseitig.
Gleichzeitig blieb die Bundeskanzlerin aber auch bei ihrer Linie, warnte davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. In dem Zusammenhang richtete sie sich auch an die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Länder.
Ich sage Ihnen deshalb ganz offen, ich trage die Beschlüsse, die Bund und Länder am Mittwoch letzter Woche getroffen haben, aus voller Überzeugung mit. Doch ihre Umsetzung seither bereitet mir Sorgen. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch.
Die Regierungskoalitionen weitgehend auf Merkels Linie. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich versuchte aber deutlich zu machen, dies kann nicht nur die viel zitierte Stunde der Exekutive sein.
Die Parlamentarier und Parlamentarier sind notwendig, um Korrekturen auch für diesen Weg zu machen.
Zudem nutzte der Sozialdemokrat die Aussprache, um die Unionsfraktion zu kritisieren, weil in dieser Woche im Bundestag die Grundrente nun nicht auf der Tagesordnung steht. Die Opposition ging etwas mehr auf Konfrontationskurs als noch in der vergangenen Sitzungswoche. So hatte die FDP, die Bundesregierung, auch die Kanzlerin in den vergangenen Tagen deutlich kritisiert und tat das nun auch in der Aussprache.
Und weil die Zweifel gewachsen sind, Frau Bundeskanzlerin, endet heute auch die große Einmütigkeit in der Frage des Krisenmanagements.
So FDP-Fraktionschef Christian Lindner. Einer seiner Kritikpunkte: zu wenige innovative digitale Lösungen, die jetzigen Methoden, Masken, Quarantäne, seien zum Teil aus dem Mittelalter. Die AfD verlangte schnellere Lockerungen.
Der Staat ist dabei weitgehend überflüssig. Es wird also Zeit, die Beschränkung der Grundrechte zu lockern und die Schutzmaßnahmen in die private Verantwortung der Bürger zu überführen,
sagte AfD-Fraktionschef Alexander Gauland und forderte aber gleichzeitig weitere Maßnahmen, die die Regierung doch durchsetzen solle, wie Einkaufszeiten speziell für Rentner. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch machte deutlich, dass aus seiner Sicht Frauen, Kinder und Familien bedroht seien, die Verlierer der Krise zu werden. Vor allem für Alleinerziehende sei die Situation besonders dramatisch. Die Grünen gaben sich vorsichtig kritisch die Maßnahmen betreffend. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte ein Konjunkturpaket, das sich allerdings am Klimaschutz orientieren müsse.
Katharina Hamburger war das zur Regierungserklärung der Kanzlerin am Vormittag. Und noch einmal gegen den Uhrzeigersinn zurück. In der Nacht hat sich der Koalitionsausschuss auf weitere Unterstützungen und Hilfsmaßnahmen verständigt. Es soll mehr Kurzarbeitergeld geben, weniger Mehrwertsteuer, die Gastronomen zu zahlen haben, und mehr Hilfen für die Digitalisierung der Schulen. Volker Fintermer fasst das Maßnahmenpaket zusammen.
Gut 10 Milliarden Euro umfasst nach den Worten des SPD-Co-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans der in der vergangenen Nacht beschlossene 7-Punkte-Katalog, mit dem die Koalition weitere ökonomische Folgen der Corona-Pandemie auffangen will. Wobei nur ein Teil aus dem Bundeshaushalt aufzubringen ist oder zu steuerlichen Mindereinnahmen führt. Die stufenweise Anhebung des Kurzarbeitergeldes etwa soll allein aus den Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit finanziert werden, und dafür sind folgende Schritte vorgesehen. Sofern die Arbeitszeit um mehr als die Hälfte reduziert wurde, sollen die Bezüge ab dem 4. Monat auf 70% und ab dem 8. Monat auf 80% aufgestockt werden. Haushalte mit Kindern erhalten jeweils 7% mehr. Und diese Regel gilt bis zum Ende dieses Jahres.
Es geht darum, dass Menschen tatsächlich Einkommensabfederung bekommen. Das sind vor allen Dingen Beschäftigte, die laufende Kosten haben und die lange in Kurzarbeit sind. Deshalb ist das ein richtig guter Beschluss und eine richtig gute Nachricht für die arbeitenden Menschen in Deutschland,
erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil. Außerdem werden die Hinzuverdienstgrenzen so angehoben, dass das Einkommen auf die Höhe vor der Krise aufgestockt werden kann. Auch die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes wird um 3 Monate für alle verlängert, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember nach den regulären 12 Monaten enden würde, um den frühzeitigen Übergang in Hartz IV zu vermeiden. Steuerliche Entlastungen soll es auch für die Gastronomie und mittelständische Unternehmen geben. So wird die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie vom 1. Juli an für ein Jahr lang auf 7% abgesenkt.
Diese 7% sind ein wirkliches Signal. Das heißt nicht, dass bis Juli keine Gastronomie möglich wäre. Aber es ist schon so, dass unsicher ist, wann Gastronomie möglich ist, in welcher Form. Darum hat man diesen Zeitachse so definiert,
erklärte CSU-Chef Markus Söder. Und kleine und mittelständische Unternehmen, zu denen ja auch die Gastronomiebetriebe zählen, können über den Weg der Verlustverrechnung bereits im vergangenen Jahr geleistete Vorauszahlungen an die Finanzämter auf die aktuellen Verluste anrechnen.
Es hilft, wenn wir das auf diese Weise machen, wieder etwas mehr Geld zu verdienen. Und das ist ja am Ende das, was wir auch erreichen wollen.
So Finanzminister Olaf Scholz. Außerdem will der Bund Schüler in bedürftigen Familien mit einem Zuschuss von jeweils 150 Euro für die Anschaffung eines PC oder Laptop unterstützen und stellt dafür 500 Millionen Euro zur Verfügung. Aber auch die Schulen sollen beim Ausbau digitaler Lernangebote unterstützt werden. Für Bildungsministerin Anja Karliczek lautet die Botschaft:
Wir werden für die Bildung unserer Kinder auch in diesen Tagen und auch in dieser Lage alles möglich machen, was möglich zu machen ist.
Und nicht zuletzt versprechen die Koalitionspartner, bei allen weiteren Entscheidungen darauf zu achten, dass Belastungen für Beschäftigte und Unternehmen nach Möglichkeit vermieden werden.
Kein Cent dessen, was wir jetzt einsetzen, ist verschwendetes Geld, sondern es sind Investitionen in die Unternehmen und auch in die Arbeitsplätze in Deutschland,
betont Arbeitsminister Hubertus Heil. Doch diesmal wird die Koalition sogleich mit Kritik aus der Wirtschaft konfrontiert. So sieht Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer darin eine populistische Entscheidung. Die pauschalen Anhebungen des Kurzarbeitergeldes bei 50% Arbeitsausfall würden nicht der gezielten Bekämpfung von Notlagen im Einzelfall dienen, sondern Erwartungshaltungen an den Sozialstaat befeuern, die ihn langfristig finanziell völlig überfordern würden. Der Hotel- und Gaststättenverband begrüßt die Entlastung als mutmachendes Signal, es fehle aber Vergleichbares für Kneipen und Bars. Und die massiven Umsatzausfälle könnten durch die Mehrwertsteuersenkung nicht kompensiert werden. Derweil fordern auch andere Verbände, wie etwa die Reisebusbranche und die Tourismuswirtschaft, weitere finanzielle Soforthilfen durch den Bund.
Volker Findhammer war das. Und Themenwechsel von der Politik zur Justiz. Heute verhandelte der Bundesgerichtshof über die Revision gegen das zweite Urteil im sogenannten Berliner Raser-Fall. Nach einem tödlichen Autorennen auf dem Kurfürstendamm hatte das Landgericht Berlin 2 Männer wegen Mordes verurteilt. Zum ersten Mal gab es für Raser lebenslang. Doch später hob der BGH diesen Schuldspruch auf, dann erneute Verhandlung vor einer anderen Kammer und dort hieß das Urteil erneut Mord. Der Bundesgerichtshof wird nun dieses neue Urteil prüfen, Kerstin Anna B. berichtet.
Vor 4 Jahren in Berlin auf dem Kurfürstendamm, kurz nach Mitternacht. Die Angeklagten Marvin N. und Hamdi H. vereinbaren spontan ein Autorennen. Beide sind in sehr leistungsstarken Autos unterwegs. Sie geben Gas, überfahren etliche rote Ampeln. An der letzten Ampel rammt Hamdi H. mit seinem Wagen einen Rentner, der mit seinem Jeep von rechts kommend bei Grün die Kreuzung überfahren wollte. Der 69-jährige Fahrer stirbt noch am Unfallort. Mord oder fahrlässige Tötung? Mord, meint Rechtsanwalt Siegfried Spatzel. Er vertritt den Sohn des getöteten Opfers.
Je höher die Geschwindigkeit ist, desto eher muss ich damit rechnen, dass jemand zu Schaden kommt. Und deswegen nehme ich das auch billigend in Kauf. Man kann das nicht erklären, dass man mit 160 durch die Stadt fährt und dann sagt, ich wollte das alles nicht.
Das Landgericht Berlin sah es ähnlich und verhängte im Februar 2017 die Höchststrafe. Lebenslange Freiheitsstrafen wegen Mordes für beide Raser. Das gab es noch nie. Bisher kam nur fahrlässige Tötung in Frage. Aber nur ein Jahr später heben die höchsten Strafrichter des Bundesgerichtshofs das Urteil vollständig auf. Das Problem: der Vorsatz. Die Berliner Richter hätten den Vorsatz nicht sauber genug begründet und bei der Würdigung der Beweise Fehler gemacht. Sie hätten sagen müssen, wann genau die beiden Täter den Vorsatz fassten, dass ihnen alles egal war. Außerdem gäbe es ein logisches Problem. Die Männer hätten sich absolut sicher gefühlt. Wie könne man aber glauben, dass einem selbst nichts passiert und zugleich damit rechnen, dass ein anderer getötet wird? Der Fall musste erneut in Berlin verhandelt werden. Diesmal aber bei einer anderen Kammer des Landgerichts. Das Urteil 2019, wieder Mord, zweimal lebenslänglich. Für den Verteidiger Stefan Kohnen ein fehlerhaftes Urteil.
Weil Vorsatz immer noch eine individuelle Frage ist und keine generelle. Und das, was das Landgericht aus unserer Sicht hier gemacht hat, ist eine generalisierende Betrachtung, die aber dem Mandanten nicht in der Form gerecht wird, wie das der Senat im letzten Urteil gefordert hat.
Ähnlich sahen es wohl auch die Strafrichter des Bundesgerichtshofs in der Revisionsverhandlung heute. Sie ließen durchblicken, dass sie wieder nicht ganz damit zufrieden sind, wie die Berliner Richter den Vorsatz begründet haben. Es gäbe noch immer zu viele Widersprüche. Nehme ein Raser, der selber nicht angeschnallt ist, wirklich einen Unfall billigend in Kauf? Dann würde er ja auch sich selbst gefährden. Das aber will er doch nicht. Also doch kein Vorsatz? Viele offene Fragen. Sollten die Richter auch das zweite Urteil aufheben, wäre wieder eine Verhandlung in Berlin nötig. Ein Urteil wollen die Bundesrichter am 18. Juni verkünden.
Kerstin Anna B. zur Revisionsverhandlung des BGH über das Raser-Urteil. Und eine zweite Gerichtsverhandlung zieht heute besondere Aufmerksamkeit auf sich. Weltweit zum ersten Mal sitzen mutmaßliche Agenten syrischer Staatsfolter auf einer Anklagebank. Gestützt auf Zeugenaussagen von 2 Dutzend Folteropfern listet die Bundesanwaltschaft in Koblenz Verbrechen auf, die sie 2 Mitgliedern des Assad-Regimes anlastet. Es geht um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Über den Prozessauftakt berichtet Anke Petermann.
Die Überlebenden der Haft im Folterkeller von Damaskus haben mit dem Koblenzer Prozess eine Stimme bekommen. Sie wollen, wenn schon die politisch Verantwortlichen nicht vor Gericht zitiert werden können, dass wenigstens mutmaßliche Mittäter und Mithelfer des syrischen Unterdrückungsapparates für Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestraft werden. Was wir wollen, ist die Wahrheit über systematische Folter in Syrien ans Licht zu bringen, die Freunden und Kollegen dort immer noch widerfährt. 2011 flammten die ersten Proteste auf. Der angeklagte Helfer Eyad A. fing rund um Damaskus friedliche Demonstranten ein. Er leitete sie dem Folterregiment zu, das Anwar R. als Leiter einer Ermittlungseinheit samt Gefängnis dort führte, so der Vorwurf. Eyad A. wusste, dass diese Folter tödlich sein konnte. In 58 Fällen war sie das, lautet der Vorwurf gegen Anwar R. Sagen will der Hauptangeklagte nichts, aber eine schriftliche Erklärung abgeben. Die Folteropfer und Nebenkläger berührt der erste Verhandlungstag sichtlich. Bisher kannte ich faire Prozesse nur vom Hörensagen. Jetzt erfahre ich erstmals, was das ist. Die Angeklagten hier haben Rechtsanwälte. Als wir in Syrien verhört wurden, waren wir schutz- und machtlos. Der Prozess ist eine starke Botschaft an das Assad-Regime und andere Diktaturen in der Welt. Dafür nehmen die überlebenden Regimegegner in Kauf, das Grauen von Schlägen mit Kabeln und Peitschen, Tritten gegen den Kopf, mit Schlafentzug durch Fesseln im Stehen, sexuelle Erniedrigung und Psychoterror, mit dem Verlesen von 24 von 4000 Folterbeispielen in der Anklageschrift nochmal durchleben zu müssen.
Umso wichtiger, dass dort also 2 Angeklagte sitzen, das erste Mal überhaupt weltweit, dass sie sich diese Vorwürfe anhören müssen.
Sagt Nebenklageanwalt Patrick Kroker vom Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte. Vom Regime hatten sich die Angeklagten getrennt, sagt Oberstaatsanwalt Jasper Klinge.
Die Motivation dazu wird der Senat versuchen, in der Hauptverhandlung herauszubekommen.
Eine Läuterung und plötzliche Sympathien für die syrische Opposition bezweifeln die Nebenkläger. Und selbst wenn, bleibt es doch beim Vorwurf der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der ist so schwerwiegend, dass er eigentlich besser in Den Haag vor dem Internationalen Strafgerichtshof aufgehoben wäre. Doch Kernproblem ist, so Nebenklageanwalt Kubaib Ali Mohammed.
Dass man kein internationales Strafgerichtshof, das Tribunal aufstellen kann, weil es von zwei Staaten blockiert wird.
Russland und China.
Anke Petermann zum Prozessauftakt gegen mutmaßliche syrische Folterer. Götz Kubitschek ist Verleger und Aktivist der sogenannten Neuen Rechten, eine Schlüsselfigur in dieser Szene, eng vertraut mit dem AfD-Politiker Björn Höcke. Kubitschek unterhält eine Denkfabrik, Institut für Staatspolitik, so der Titel. Und diese Einrichtung hat nun der Verfassungsschutz unter Extremismusverdacht gestellt. Nadine Lindner dazu.
Es gilt als Treffpunkt für Protagonisten der neuen Rechten. Auch AfD-Politiker kommen regelmäßig hierher. Ins Institut für Staatspolitik in Schnellroda. Nun steht es als Verdachtsfall unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Spiegel Online hatte zuerst darüber berichtet. Das Bundesamt bestätigte die Meldung gegenüber dem Deutschlandfunk. Es gebe Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die Einstufung als Verdachtsfall ermöglicht es dem Verfassungsschutz, nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen, um Informationen zu sammeln und auszuwerten. Das Institut für Staatspolitik in Sachsen-Anhalt gibt es seit 20 Jahren. Der 49-jährige Götz Kubitschek hat es gegründet. In Seminaren sollen sich Neurechte weiterbilden und vernetzen. Kubitschek arbeitet zudem als Verleger und gilt als enger Vertrauter von AfD-Flügelfrontmann Björn Höcke. Auch bei den flüchtlingsfeindlichen Pegida-Kundgebungen in Dresden trat Kubitschek mehrfach auf. Zustimmung kam aus Reihen der Grünen in Sachsen-Anhalt. Auch für den FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle ist die Beobachtung eine gute Nachricht.
Wir dürfen uns hier nichts vormachen. Kubitschek ist als geistiger Brandstifter für den vorpolitischen Raum um die AfD mit verantwortlich und zuständig. Es geht darum, hier ein autoritäres und rassistisches Politikverständnis zu verbreiten, das mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist.
Der Verfassungsschutz nimmt in diesem Jahr verstärkt rechte und neurechte Akteure in den Blick. Mitte März wurde die AfD-Teilorganisation Flügel als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Am gleichen Tag wurde auch das Magazin Kompakt zum Verdachtsfall erklärt, wegen der Verbreitung von Verschwörungstheorien und fremdenfeindlicher Motive.
Der Bericht von Nadine Lindner. 2018 war das Jahr der großen Dürre. 2019 war unwesentlich besser. In beiden Jahren aber haben Witterung und Schädlingsbefall den Wäldern in Deutschland extrem zugesetzt. Und nachdem dieser April wieder ungewöhnlich trocken war, hat sich der Zustand der Wälder auch nicht verbessern können. Schlimmer noch, früher als sonst im Jahr kommt es zu Waldbränden. Alex Krämer mit einem ziemlich betrüblichen Zustandsbericht.
Der Tritt vor die Tür, der Blick zum Himmel, sie bieten seit Wochen wenig Überraschungen.
Es ist überall sonnig und es ist überall trocken. Die Waldbrandgefahr weiterhin sehr hoch. Und Regen, der das ja alles ein bisschen vermindern würde, ist nicht in Sicht.
Das ist er auch weiter nicht. Und diese Trockenheit trifft auf ohnehin geschwächte Bäume. 2018 und 2019 waren bereits Dürrejahre. Die Folgen zeigen sich im Boden. Der ist in vielen Regionen Deutschlands bis in 2 Meter Tiefe ausgetrocknet. So Messungen des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig. Der Regen im Winter hat nicht gereicht, die Vorräte wieder aufzufüllen. Und die 2 Dürrejahre, die merkt man dem Wald an, sagt Olaf Band, Vorsitzender des Umweltverbands BUND. Der Zustand der Bäume sei aktuell schlechter als 1984 zum Höhepunkt des Waldsterbens.
Die werden jetzt nicht frisch und stark in dieses Jahr gehen. Das kann wirklich den Wäldern in diesem Jahr nochmal, wenn diese Dürre so bleibt wie letztes Jahr, nochmal erheblich größere Probleme machen, als es letztes Jahr der Fall war.
Das gilt auch für Stadtbäume. Die leiden, umgeben von Beton und Asphalt, noch einmal stärker unter der Trockenheit. Der BUND ruft Anwohner bereits dringend zum Wässern auf. Die Schlussfolgerung des Umweltverbandes: Nötig sei erstens Klimaschutz, denn der Klimawandel führt zu längeren Trockenphasen. Zweitens eine Reduzierung der Stickstoffeinträge aus Verkehr und Landwirtschaft. Die nämlich würden die Wälder weiter schwächen. Sie stammen überwiegend aus der Tierhaltung und aus Dieselabgasen. Und damit junge, nachwachsende Bäume und Nachpflanzungen eine Chance haben und nicht gleich wieder vom Wild aufgefressen werden, sei außerdem eine stärkere Jagd erforderlich.
Diesen kleinen Bäumchen muss eine Chance gegeben werden, dass sie überhaupt wieder groß werden können. Und wir brauchen in Zeiten des Klimawandels eine neue Rolle für die Jagd. Die Jagd kann entscheidend in Deutschland dazu beitragen, dass die jungen Bäumchen, die im Moment überall gepflanzt werden oder neu natürlich aufwachsen, tatsächlich groß werden können zu neuen Wäldern.
Das, so Olaf Band, solle in die anstehende Neufassung des Bundesjagdgesetzes einfließen. Der BUND sei sich in diesem Punkt mit vielen Waldbesitzern einig. Die anhaltende Trockenheit in Deutschland beschäftigt auch die Bundeslandwirtschaftsministerin. Schwierige Lage, sagt Julia Klöckner.
Dabei sind die Schäden aus den Vorjahren noch nicht alle beseitigt. Und aktuell sehen wir bereits in bestimmten Regionen eine erhöhte Waldbrandgefahr und sogar schon erste Waldbrände. Auch die Sorge, dass die Neuanpflanzungen der vergangenen Jahre nicht erfolgreich gedeihen können, die treiben uns um.
Der Bund stellt Geld bereit für den Umbau der Wälder hin zu mehr Laubbäumen, eine Anpassung an den Klimawandel. Aber auch neu gepflanzte Laubbäumchen brauchen Wasser. Ein Hoffnungsschimmer ist es da, dass die Meteorologen versichern, trotz eines trockenen Frühjahrs könnte es noch ein feuchter Sommer werden. Aber um ansatzweise wieder reinzuholen, was seit 2018 an Wasser gefehlt hat, da müsste es schon sehr viel regnen.
Alex Krämer war das. Am Vormittag hatte die Deutsche Fußballliga eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung abgehalten, um die Situation im Profifußball auszuloten und die Möglichkeiten für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Nach der DFL-Sitzung sah man bei der virtuellen Pressekonferenz erleichterte Gesichter der Liga-Verantwortlichen, denn die Liquidität aller Vereine der ersten und zweiten Liga ist bis zum 30. Juni gesichert. Uli Schäfer aus unserer Sportredaktion ist nun bei mir im Studio. Herr Schäfer, woher kommen diese Gelder und wie viel ist das überhaupt?
Also es geht um rund 300 Millionen Euro und die kommen von den Medienpartnern der Deutschen Fußballliga, also den Rechteinhabern, die für viel Geld die Bundesligaspiele übertragen dürfen. Die DFL hat sich mit fast allen, also Sky, ARD, ZDF, Sport1, bis auf eine Ausnahme, die heute nicht genannt wurde, auf eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien geeinigt. Viele Clubs, vor allem in der zweiten Bundesliga, sind auf dieses Geld angewiesen. Deshalb ist das Aufatmen groß, auch bei den Bundesligisten Schalke 04 und Werder Bremen. Allerdings wurde auch eins klar, sollte die Saison doch nicht fortgesetzt werden oder später dann abgebrochen werden, dann müssen auch Teilsummen an die Medienpartner zurückgezahlt werden.
Trotzdem fließt das Geld ja erstmal. Die Vereine der ersten und zweiten Liga wollen ja am liebsten ihre Saison noch zu Ende spielen. Wie sieht das Konzept dafür aus?
Es geht darum, der Politik und den Gesundheitsexperten aufzuzeigen, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebs auch in der Corona-Krise funktionieren kann. Das ist das Wichtigste. Und das Gesundheitssystem nicht noch mehr belastet wird. Der Chef der Deutschen Fußballliga, Christian Seifert, der hat dazu heute Folgendes gesagt.
Wir werden auf einem Spielfeld nicht 1,50 Meter Abstand halten können, um einfach nur mal ein Beispiel zu nennen. Und dennoch versuchen wir durch ein spezielles und hochgradig individuelle Maßnahmen ein bestmögliches Maß an Sicherheit und Planbarkeit und Hygiene zu gewährleisten.
Eine Taskforce der DFL hat dafür eine Art Masterplan erstellt, wo alles bis ins kleinste Detail geregelt wird, von Richtlinien für die private Hygiene der Spieler über Art und Weise der Corona-Tests bis hin zu klaren Vorgaben für den Ablauf der Spiele. Zum Beispiel, dass sich pro Partie nur 300 Personen im Stadion aufhalten dürfen. Also alles ist genau vorgeschrieben, wer sich wo wie zu verhalten hat. Tja, und mit diesem Masterplan versucht die DFL bei Politikern und Gesundheitsexperten im wahrsten Sinne zu punkten. Vor allem bei denen, die gegen eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs sind oder das zumindest sehr kritisch sehen. Das ist ja unter anderem das Robert-Koch-Institut.
Wann die Liga fortgesetzt wird, das liegt ja in der Hand der Politik. Das hat der Liga-Geschäftsführer Seifert betont, auch wenn klar ist, dass die Vereine gern schon wieder im Mai spielen würden. Wie geht denn die DFL mit dem Vorwurf um, dass diese rund 20.000 Corona-Tests an Spielern, die für die ausstehenden Begegnungen nötig wären, ja doch besser im Krankenhaus oder im Pflegesektor eingesetzt wären?
Ja, das ist eine der zentralen Fragen. Da geht es ja auch um den Vorwurf, dass der Fußball eine Sonderrolle für sich beansprucht. Christian Seifert hat heute versucht, diesen Vorwurf etwas zu entkräften und erklärt, dass ein Neustart der Bundesliga nicht auf Kosten des Gesundheitssystems erfolgen werde. Denn alle Labore, mit denen die Deutsche Fußballliga zusammenarbeiten will, hätten versichert, dass die aktuellen Kapazitäten an Corona-Tests ausreichend seien. Und der Profifußball würde, so Seifert, nicht mal 0,4% der Testkapazitäten für sich beanspruchen. Ja, das ist die Zahl der DFL. Eins ist klar, jeder Spieler soll mindestens einmal pro Woche getestet werden. Alle hoffen, dass es keinen positiven Corona-Fall gibt, wenn der Ball womöglich wieder rollt. Denn dann würde die deutsche Fußballliga in große Erklärungsnot kommen. Seifert stellte heute am Ende aber auch nochmal klar, falls sich die Lage wieder verschlechtern sollte, würde der Profifußball selbstverständlich zurückstehen. Die nationale Gesundheit habe immer Vorrang. Wenn nötig, werden wir aufhören zu testen und zu spielen, sagte Seifert.
Und mal sehen, ob das Kritiker wie zum Beispiel die Sprecherin der Grünen für Sportpolitik des Bundestages, Monika Lazar, beruhigt. Die hat nämlich die Entscheidung kritisiert und gesagt, Fußball nimmt für viele Menschen einen wichtigen Platz ein, systemrelevant sei er aber nicht. Danke an Uli Schäfer. An dieser Stelle verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.